Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Manchmal trägt ein Körperteil mehr Verantwortung, als man ihm ansieht. Der Nacken. Verbindung zwischen Denken und Handeln, zwischen Kopf und Körper. Und wenn genau hier etwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist oft mehr betroffen als nur die Beweglichkeit. Unser heutiger Gast weiß genau, wie man mit Augenmaß entscheidet, zwischen konservativer Geduld und chirurgischer Präzision. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Gründer der Praxis Neurochirurgie am Gasteig. Aber vor allem ist er jemand, der mit Blick, Herz und Verstand an jede Patientengeschichte herangeht. Dr. Med Aravan Alashiri. Geboren in Teheran, seit dem 8. Lebensjahr in Deutschland, lebt und arbeitet er heute als echter Brückenbauer zwischen Kulturen, Disziplinen und Wirbeln. Als Vater zweier Kinder, begeisterter Radfahrer, Wanderer und Tennisspieler mit seinen Jungs, hat er ein feines Gespür dafür, was Bewegung bedeutet und was genau es heißt, sie wiederzuerlangen. Und ja, seine Arbeit ist mehr als Beruf, sie ist Berufung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Alashiri.
Hallo und einen herzlichen, wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Alashiri. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen bei uns. Bei Zwischen Visite und Vision freut mich wirklich, dass Sie heute da sind, um uns mal die Halswirbelsäule etwas näher zu bringen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und ja, die Freude ist auch ganz meinerseits.
Herr Dr. Alashiri, die spannendste Frage von unseren Zuhörern ist tatsächlich immer, wie kann es bei Ihnen zur Neurochirurgie und dann, als wenn die Neurochirurgie ja nicht kompliziert genug ist, zur Wirbelsäulenchirurgie?
Tatsächlich habe ich mir im Nachhinein auch Gedanken darüber gemacht und es war recht einfach. Ich konnte mich an nichts anderes erinnern und meine Eltern bestätigten auch, dass ich schon als kleiner Junge gesagt habe, ich will Arzt werden. Während des Studiums schon zeigte sich, dass ich gern diese Präzisionsarbeit mag, auch alles mit neurologischen Krankheitsbildern, auch Neurologie, Nervensystem. Und da war eigentlich relativ in den frühen Jahren bekannt, für mich bewusst, dass ich halt Neurochirurgie machen möchte.
Ich glaube, die Patienten sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie sich für den Weg entschieden haben. Jetzt ist es ja gerade in dem Bereich Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie ja oftmals sehr kompliziert. Wie schaffen Sie das, das Level als Arzt, Mensch und Familienvater in Einklang zu halten?
Tatsächlich, ob man immer auf dem gleichen Level in allen Bereichen ist, ist schwierig. Man findet eine Balance. Mal ist halt, die Familie muss etwas zurückstecken. Mal muss ich auch mal weniger arbeiten, weil andere Sachen anstehen. Wichtig ist, dass im Endeffekt sowohl Familie als auch Patienten genau die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch benötigen.
Dr. Alashiri, jetzt kommen wir gleich mal am Anfang zu einer sehr detaillierten Frage zur Halswirbelsäule, zur Bandscheibe per se. Wir hatten ja in der letzten Folge beim Dr. Greiner bereits die anatomischen Strukturen der Wirbelsäule durchbesprochen. Für unsere Zuhörer, falls ihr die Folge nicht gehört habt, dann hört nochmal rein. Beschreiben wir relativ detailliert den Bandscheibenvorfall an sich, auch wie mehr die Strukturen der Halswirbelsäule, wie viel Wirbelkörper, wie viel Bandscheiben etc. Aber Herr Dr. Alashiri, gerade im speziellen Fall der Bandscheibe an der Halswirbelsäule, wollen Sie unseren Zuhörern mal noch eine kleine Info geben, um sich das besser vorstellen zu können?
Die Bandscheiben im Bereich der Halswirbelsäule sind tatsächlich vom Fach zu Fach etwas unterschiedlich, vor allem von der Größe aus und von dem Bewegungsausmaß. Also wir unterscheiden bei den Bandscheiben von der Bewegung, das ist nicht einfach eine Kugel, die sich dreht oder nur ein Dämpfer, sondern die hat ein Zentrum für Rotation, für Drehungen. Und die ist vom Fach zu Fach unterschiedlich. Und das ist auch, weil sie auch bestimmte andere Bewegungen ausführen in jedem Fach. In unseren Segmenten bewegen wir weniger, dass wir die Stabilität auch erhalten. In oberen Segmenten ist das etwas flexibler, haben wir mehr Bewegung und ganz oben haben wir die Drehung und dementsprechend sind auch die Bandscheiben darauf angepasst. Das Ganze ist natürlich unter starken Belastung ausgesetzt, weil es zwei wichtige Verbindungsstellen ist. Einmal zwischen Kopf und dem Hals, da haben wir sehr viel Bewegung, da haben wir biomechanisch sehr, sehr viele Kräfte, die einwirken, aber auch Übergang von Hals zu Brustwirbelsäule. Das heißt, ein sehr flexibler, sehr beweglicher Bereich geht einen recht starren Bereich über, weil die Brustwirbelsäule über die Rippen mit dem Brustbein verbunden ist und hier schon alles sehr starr ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr verschiedene Anforderungen an den Bandscheiben der Halswirbelsäule.
Herr Dr. Arashiri, jetzt ist es ja so, dass viele Patienten ja nicht wissen, was ist denn ein echter Vorfall? Was sind die Warnsignale, vor allem im Bereich der Halswirbelsäule? Wir müssten ja dazu sagen, dass in der Halswirbelsäule ja die Nerven vor allem in dem Bereich der Schulter, Ellenbogen runterstrahlen und da meistens ja auch tatsächlich der Vorfall erst relativ spät auftritt, sondern erkannt wird. Welche Symptome sprechen denn für einen echten Vorfall?
Also bei dem echten Bandscheibenvorfall sprechen davon, wenn ein Teil von dem inneren Kern der Bandscheibe, weil die Bandscheibe, wie schon der Kollege berichtet hat, aus zwei Anteilen besteht, einmal ein äußerer Ring und in der Mitte haben wir etwas härteren Kern. Zum Teil wird es häufig als galertig oder flüssig bezeichnet, ist leider nicht der Fall, das ist schon feste Masse. Die tritt halt aus diesem Faserring aus und drückt dann auf Nervenstrukturen, sei es der Nerv, der austritt oder zum Teil aufs Rückenmark. Und daher kommen auch die verschiedenen Symptome. Wenn es einfach auf den Segmentnerv, das ist so bezeichnet wie den Nerv, der paarweise aus der Wirbelsäule austritt nach jedem Fach, kann ein Blitzstrahl sein, der austritt, der Schmerz. Der kann bis in den Daumen ziehen, der kann bis in den kleinen Finger ziehen, der kann auch zum Teil nur in Ellenbogen oder Schulter ziehen. Aber auch andere Symptome wie Gefühlsstörungen, Kribbeln, Taubheit, zum Teil auch Kraftminderung, Schwäche. Häufig wird auch beschrieben, ja, die Feinmotorik wird vielleicht auch schlechter, wenn dann auch vor allem das Rückenmark betroffen ist, dass sie sagen, das Schreiben fährt schlechter oder Knöpfe auf und zu machen, Flasche auf und zu machen. Häufig höre ich auch mal, da ist mir auch mal eine Kaffeetasse aus der Hand gefallen, weil irgendwie da die Kraft fehlte. Da denkt man nicht gerade an Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule, aber das sind so Anzeichen, die ich dann in der Anamnese, also in der Befragung der Krankengeschichte rauskriegen kann.
Herr Dr. Arashiri, haben Sie einen Tipp für unsere Zuhörer? Ab wann sollte man medizinisch das abklären lassen? Welche Symptome sprechen dafür, dass Sie sagen, sollten jetzt mal einen Termin ausmachen beim Spezialisten?
Tatsächlich ist mir wichtig, wenn es zu neurologischen Ausfällen kommt, sei es Taubheit, Kribbeln, Gefühlsstörungen, Kraftminderung etc., die sich verhäufen. Sehr häufig höre ich vom Patienten, ich habe mir gedacht, das vergeht schon wieder und komme erst ein Jahr später erst. Und bei vielen Sachen vergeht das nicht immer. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht immer Panik ausbrechen und sagen, ja, auch mal kurz zuwarten. Aber wenn solche Symptome wie Gefühlsstörungen mehrere Wochen anhalten, dann abklären. Wenn eine Schwäche auftritt, dann tatsächlich sehr zeitnah. Also ich rede wirklich von 1-2 Wochen, dann sollte schon eine Diagnostik erfolgen.
Was wird denn am häufigsten unterschätzt oder übersehen, gerade wenn es um das Thema Vorfall geht?
Unterschätzt wird tatsächlich, dass eine Regeneration nach der Behandlung viel schlechter ist, wenn die Krankheitsgeschichte vorher zu lange war. Das heißt, je länger der Patient vorher gelitten hat, desto mehr muss er danach leiden. Klingt etwas böse, aber der Nerv ist sehr, sehr sensibel. Deshalb ja, sind sie für Sensibilität bekannt. Heißt aber auch, dass die immer viel länger brauchen, um sich zu regenerieren, auch wenn eine Behandlung erfolgt.
Das ist ja tatsächlich auch wirklich so. Ich kenne das ja auch aus meinem privaten Umfeld. Ich erkläre das dann immer so, 6 Wochen eingeklemmter Nerv dauert mindestens 6 Monate, bis er sich wieder einigermaßen regeneriert hat. Und selbst das ist wahrscheinlich noch eine schnelle Zeit.
Zum Glück sehen wir individuelle Unterschiede, aber ich habe damals ganz früher gelernt, immer mindestens doppelte Zeit einrechnen, aber sehr variabel. Aber die Nervregeneration kann sogar tatsächlich 1-2 Jahre in Anspruch nehmen.
Dr. Arashiri, jetzt gehen wir mal in diesen konservativen Behandlungsfall rein, wo wir von der konservativen Therapie irgendwie bezogen, aber da verstehen wir eine nicht operative Behandlungsform. Was hilft denn, wenn keine OP nötig ist?
Erfreulicherweise sind ja meist sich bis über 80% der Bandscheibenvorfälle konservativ gut behandelbar und führbar. Und wie richtig angemerkt wurde, heißt alles, was nicht operativ ist. Dazu gehört Schmerzmitteleinnahme, zum Teil Medikamente zur Muskelentspannung, physikalische Anwendungen wie Krankengymnastik, manuelle Therapie, aber auch osteopathische Anwendungen, Wärmeanwendungen und gegebenenfalls auch mal gezielte Infiltration, also Spritzenbehandlung im Bereich der Wirbelsäule, sei es im Bereich der Wirbelgelenke oder auch im Bereich der Nervenwurzel, im Bereich der Halswirbelsäule.
Wie wichtig sind denn Haltung, Bewegung in dem gesamten therapeutischen, konservativen Feld?
Tatsächlich, meine Philosophie ist, und so leite ich auch meine Patienten, bitte in Bewegung bleiben. Lieber eine gute und ausreichende Schmerztherapie mit Schmerzmitteleinnahme und bewegen, anstatt keine Schmerzmittel nehmen, aber dann in einer Zwangshaltung verweilen, weil das führt zu mehr Muskelverspannung, das führt zu Zwangshaltungen oder Fehlhaltungen, die dann auch länger bleiben. Ich kenne auch Physiotherapeuten, die berichtet haben, die brauchen 3 bis 6 Monate, um nur eine Fehlhaltung wieder zu behandeln. Das heißt nicht nur die Diagnose selbst, sondern die Folgen aus der Diagnose. Und dementsprechend ist die Bewegung gut. Belastung tatsächlich nach ärztlicher Anordnung. Mal muss man sich einige Wochen mit einigen Sportaktivitäten zurückhalten. Und andere Sportaktivitäten kann man auch recht zeitnah wieder beginnen.
Jetzt gibt es ja leider Gottes auch Fälle, wo die konservative Therapie entweder nichts gebracht hat oder nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, trotz Geduld des Patienten, trotz der Beratung durch Sie. Dann gehen wir in den Bereich der Entscheidung zu einem operativen Eingriff. Jetzt ist das ja in der Halswirbelsäule schon ja für viele ein sehr schreckhafter Moment. Halswirbelsäule nah am Kopf, nah am Gehirn. Nerven, wo wir gerade vorher schon gehört haben, mit Ausstrahlung in die Arme etc. Welche Kriterien sprechen denn klar für eine Operation?
Ganz klare Kriterien sind eine höhergradige Schwäche oder Lähmung. Lähmung heißt nicht, dass komplett gelähmt ist, heißt auch eine deutliche Schwäche. Das ist ganz klare Indikation. Das heißt, es ist ein Grund, die OP durchzuführen, dann aber auch zeitnah. Aber auch wenn längerfristig die Gefühlsstörungen bestehen, das ist ein Grund zu einer Operation. Und eines der wichtigsten Gründe ist, wenn eine starke Einengung des Rückenmarks stattfindet und dort die Ausfälle entstehen. Das sind alles zwingende Gründe. Dann fallen wir in die Kategorie relative Gründe. Das heißt relativ, dass man operieren muss, wenn es konservativ nicht funktioniert. Das heißt mindestens 6 Wochen therapieren. Ich dehne es auch gerne auch 3 bis 4 Monate aus, solange es für den Patienten erträglich ist.
Was kann denn passieren, wenn man zu lang wartet und sich am Anfang noch, ja, ich warte jetzt nochmal bis zur OP, ich warte jetzt nochmal, kennen wir ja alle, das passt schon, jetzt da geh nochmal zum Doktor und lass mich spritzen, das hören wir ja alle immer wieder, aber gibt es denn gerade an der HBS Punkte, was passieren kann, wenn man zu lang wartet?
Tatsächlich, wenn neurologische Ausfälle, so diese, sagen wir mal, die Schwäche oder Gefühlsstörung, die länger ansteht, auch länger bleibt, kann das auch für immer verbleiben. Ich habe gerade einen Patienten gehabt, den ich im letzten Jahr operiert habe, der über 1,5 Jahre eine deutliche Armhebeschwäche hatte. Der konnte in der Schulter kaum mehr hochheben. Und dann wurde ihm häufig gesagt, kann man nicht operieren, macht man nicht, braucht man nicht. Der kam dann zu mir von weiter weg. Wir haben den Eingriff durchgeführt. Erfreulicherweise, Schmerzen waren relativ schnell besser, aber er hat noch mit seiner Armhebeschwäche zu kämpfen und ist seitdem vor allem jetzt weit über 1 Jahr krankgeschrieben und nicht arbeitsfähig. Und ich hoffe immer, dass für den Patienten, dass sich das erholt, aber es besteht auch die Gefahr, dass es für immer so bleibt. Und für den Patienten in den End-40er-Jahren ist es schon schwierig.
Also mal wieder bei dem Thema, das wir vorher schon mal hatten, mit Länge des eingeklemmten Bereichs und eingeengten Bereichs. Herr Dr. Arashiri, jetzt haben wir ja viel recherchiert im Vorfeld und haben auch gesehen, die wirklich sensationell positiven Patientenbewertungen bei Ihnen und vor allem der Punkt, wie Sie vorgehen im Entscheidungsprozess mit dem Patienten, mit der Erklärung zu einem operativen Eingriff. Verraten Sie uns doch einfach mal Ihr Rezept für den Patienten, individuell gestaltet natürlich, wie Sie vorgehen und wie Sie den Patienten abholen, bevor er die Entscheidung final trifft, dass er diesen operativen Eingriff durchführen lassen möchte.
Ja, welches ist das Zauberwort gefallen? Individuell. Es gibt kein allgemeines Rezept und es gibt auch kein Standardvorgehen und es gibt auch keine Standardzeit vor einer Operation zur Entscheidungsfindung. Es ist tatsächlich A, der Befund, B, die Beschwerden, C, Umfeld und wie stark das drumherum ist. Einige Patienten benötigen mehrere Gespräche, einige benötigen wenige Gespräche. Ganz wichtig ist erstmal zu erläutern, was der Patient überhaupt hat. Ich rede gerne und ich rede viel, aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn man den Befund anhand der MRT-Aufnahmen erklärt, dann leuchtet das den meisten schon ein. Und dann höre ich schon selber meistens, oh ja, da muss man bestimmt was machen. Einfach mal dieses Bild vor Augen führen, hilft bei der Entscheidungsfindung. Wichtig ist auch die genaue Beschreibung des Ablaufs, was zu erwarten ist, Erwartungshaltung, weil schlechte Ergebnisse ist einfach, wenn auch eine schlechte Erwartungshaltung da ist, am besten alles kommunizieren. Auch wenn man weiß, eine Zeit lang gibt es Einschränkungen, eine Zeit lang gibt es vielleicht mehr Beschwerden. Vorher kommunizieren, Patient während der Therapie, ohne Nachbau oder immer begleiten, auch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und das ist einfach, sagen wir mal, das Rezept. Und die Zutaten, die sind wirklich bei jedem Patienten anders.
Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass Sie auch mit einem klaren Muster vorgehen oder mit einem klaren Plan individuell auf jeden Patienten einzugehen. Jetzt haben wir ja schon mal das Wort gehört, MRT. Das sind diese vielschichtigen Aufnahmen, die gemacht werden von Gewebe, Muskulatur, Bandstrukturen. Da sieht man zwar den knöchernen Anteil auch, aber eben nicht so in einer vollen Schärfe wie beim CT, das wir ja in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal benannt hatten. Herr Dr. Arashiri, wie läuft denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Ihnen mit Radiologie, mit Neurologen in der vorherigen Abklärung vor der OP?
Zum Teil kommen die Patienten schon mit ihren MRT- oder Kernspinaufnahmen, die vom Radio angefertigt wurden. Zum Teil kommen die als Akutpatient oder werden direkt vom Hausarzt geschickt, dann führe ich die Diagnostik durch. Wir haben erfreulicherweise hier in München und Münchner Raum sehr viele Radiologien mit sehr, sehr guter Diagnostik. Das muss man hier auch mal zugute führen, dass wir in dieser Region gesegnet sind. Und da muss ich eine Lanze für all unsere Kollegen hier brechen, die ihre Arbeit extrem gut machen und auch im Bedarfsfall auch mal außerhalb den regulären Terminen oder Möglichkeiten da Patienten unterbekommt. In einigen Fällen ist tatsächlich auch die Forschung beim Neurologen wichtig, gerade wenn das etwas noch unschlüssig ist oder wenn eine Schwäche vorliegt und wir entscheiden wollen, ist schon ein echter Nervenschaden da oder ist es nur ein Block, der den Nerv sozusagen stört. Das ist auch für die Entscheidungsfindung bei einer Operation wichtig. Solange es noch nicht Anzeichen da sind, kann man die Konsultherapie noch fortführen und mit engmaschigen Kontrollen, wenn natürlich in der Nervenmessung beim Neurologen was auffällig ist, muss man auch eher mal schneller reagieren und operativ tätig werden.
Jetzt haben wir ja schon viel über die Entscheidungsfindung zur Operation gehört. Jetzt haben wir viel auch schon gehört über den interdisziplinären Austausch, der vor allem in dem Bereich der Halswirbelsäule ja schon ein großer Schritt ist, mit Radiologie, Neurologie, gegebenenfalls anderen Bereichen. Jetzt gehen wir mal in diesen Bereich OP rein. Also wir lüften, wie man so schön sagt, das grüne Tuch, wir betreten die inneren Hallen des heiligen OP-Saals. Und Herr Dr. Arashiri, wie läuft denn so eine HBS-OP, also die OP an der Halswirbelsäule, im Groben ab?
Also Hauptziel bei der Operation ist, die Nervenstrukturen einfach zu befreien. Das heißt, die Engstelle zu beheben, sei es knöcherne Engstelle oder sei es auch durch den Bandscheibenvorfall. Das ist das Hauptziel. Da gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Entweder von hinten heißt es, man geht von hinten rein und befreit den Nerv von hinten. Das geht in einigen Fällen. Im Vergleich zur Lendenwirbelsäule ist es so, dass man viele, sagen wir, Erkrankungen oder Bandscheibenvorfälle nicht von hinten kriegen kann, weil einfach das Rückenmark im Weg ist. Das ist wirklich nur in speziellen Fällen möglich. In den meisten Fällen ist es ein Eingriff, den wir von vorn an der Halswirbelsäule machen. Klingt für die Patienten gruseliger und ich sage auch immer, es ist etwas spooky vom Klang. Aber das Erfreuliche ist, es ist für den Patienten sogar angenehmer, weil es ein schonenderes Verfahren ist.
Es ist tatsächlich ja so, dass vorne an der Halswirbelsäule jeder kann mal so ein bisschen auf seinen Kehlkopf draufdrücken jetzt, um einfach zu fühlen, dass die Schicht ist deutlich dünner als hinten. Da hat man schon deutlich mehr Muskulatur und wie der Dr. Arashiri einfach sagt, ist halt einfach auch das Rückenmark da. Und da muss man vor allem sehr, sehr vorsichtig sein in diesem speziellen Halswirbelsäulenbereich. Dr. Arashiri, ist so ein Patient operiert, hat beispielsweise ein Cage. Ein Cage hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen mal kurz erklärt. Wir gehen nochmal kurz drauf ein. Ein Cage ist ein Platzhalter zwischen zwei Wirbelkörpern, der eingesetzt wird. Jetzt gibt es im Bereich der Halswirbelsäule aber auch eine sogenannte HBS-Prothese, also eine Prothese an der Halswirbelsäule. Der Unterschied zwischen dem Cage, der ist steif, der ist, sitzt einfach als Platzhalter drin und hält das Fach aufrecht. Bei der Prothese sprechen wir tatsächlich auch von einem sogenannten Bandscheibenersatz, der da eingesetzt wird, der aber eine gewisse Beweglichkeit mit sich bringt. Also auch da haben wir bereits ja über die axialen und Bewegungsmöglichkeiten der HBS gesprochen. Wie lange dauert denn jetzt so eine Erholungsphase für einen Patienten nach der OP?
Die Erholungsphase, die ist recht kurz. Ich sage einem Patienten, nach so einem Eingriff, am gleichen Tag kann man schon aufstehen, kann sich schon frei bewegen auf Zimmerebene, auf Stationsebene. Für gewöhnlich bleiben Patienten zwei Tage stationär. Es ist auch aus Routine, auch ein bisschen auch zur Entlastung für zu Hause und man kriegt noch Schmerzmittel, wenn es benötigt ist. Gerade in den ersten Tagen kann es auch mal nach dem Zugang von vorne auch mal ein bisschen leichte Schluckstörung geben oder auch ein bisschen Schmerzen. Da ist es immer sinnvoll, wenn man zwei Nächte in der Klinik verbleibt. In den USA ist ja mittlerweile alles als ambulant durchführbar, ist klinisch und auch medizinisch möglich. Aber wir haben halt, sagen wir mal, noch Vorteil, dass wir den Patienten anbieten können, sich zwei Tage nach so einem Eingriff zu erholen, weil es ist ja schon ein Eingriff am Rückenmark. Leichtere Tätigkeiten können relativ bald begonnen werden. Also ich habe schon die ersten erlebt, wie sie noch im OP-Hemdchen und dem Wundschlauch schon am Laptop sitzen. Ist nicht unbedingt zu empfehlen, aber wie gesagt, Bürotätigkeiten ist nach einigen Tagen möglich. Schweres Heben, so 4 bis 6 Wochen nach Eingriff, dann auch nur bis 10 bis 15 Kilo und im Verlauf so etwa 6 Wochen ist eigentlich wieder Vollbelastung möglich.
Ja, das klingt ja schon mal nach einem sehr überschaubaren Plan für die Patienten, für die Nachbehandlung. Tatsächlicherweise habe ich solche Patienten auch schon erlebt, so 3 Stunden nach der OP auf dem vorm Tisch sitzend, das Notebook an und schon die ersten Teamkonferenzen wieder durchgeführt. Da muss man schon sagen, wow, sensationell. Entweder war der Operateur einfach ein Gott oder der Patient will seinem Körper einfach die Ruhe nicht schenken. Herr Dr. Arashiri, jetzt gehen wir mal in den speziellen Punkt der Aufklärung, Erwartungshaltung rein. Jetzt ist es gerade so bei den Recherchen zu der Folge, haben wir viel darüber gehört, über den Mythos an der Halswirbelsäule von den Operationen. Welchen Mythos begegnen Sie regelmäßig? Was hören Sie dann in Ihrer Sprechstunde in der Klinik, in der Aufklärung zur OP häufig, wo Sie sagen, das würde ich jetzt mal gerne ansprechen, das ist so ein Thema?
Tatsächlich, hier könnte ich wirklich einen Standardvorgehen aufhören, weil bei fast allen kommt erstmal, oh Gott, da ist man doch bestimmt querschnittsgelähmt oder wie hoch sie wahrscheinlich im Rollstuhl zu landen. Und der hat ja gesagt, alle Wirbelsäulen-OPs bringen ja eh nichts. Danach hat man erstmal immer schlechter. Dann würde ich mir mal die Gegenfrage stellen, wenn es immer zu schlechteren Ergebnissen führt, A, wieso darf man noch an der Wirbelsäule operieren? Und B, dann wäre ja ganz bestimmt voller Rollstuhlfahrer. Also eins dieser Mythen ist tatsächlich, dass Patienten eine Querschnittslähmung oder zu Rollstuhlfahrern und immobilen Menschen werden. Diesen Mythos kann man schnell widersprechen, weil auch Zahlen und Fakten vorliegen aus nationalen und internationalen und Langzeitstudien mit Risikowahrscheinlichkeiten von unter 0,1% für solche Komplikationen. Das andere ist tatsächlich, dass man immer wieder hört, ja, wenn man operiert wird, bringt das eh so gut wie nichts und man muss sowieso nochmal nachoperieren. Da gibt es auch zum Glück genug Fakten und Daten, die wir dann aufführen. Und das Schöne ist, wenn man regelmäßig auf Kongressen unterwegs ist und auch sich immer eine Literatur anschaut, dann kann man das auch mit Zahlen belegen, was vielleicht auch den Patienten zeigt, okay, es wird nicht einfach behauptet, da ist eine Substanz dahinter. Tatsächlich ist, finde ich, so eine Mischung aus Fakten und, sagen wir, klaren Darstellungen und aber auch ein bisschen das Persönliche und auch vielleicht mal mit einer Anekdote, das nochmal ein bisschen aufzuweichen, dass die merkt, nee, es ist nicht nur etwas aus einer Studie zitiert worden, sondern es kommt auch aus dem wahren Leben.
Tatsächlicherweise haben wir uns im Vorfeld auch damit beschäftigt und mal geschaut, wie viele Revisionseingriffe denn an der Halswirbelsäule stattfinden. Es sind deutlich weniger als die an der Lendenwirbelsäule. Kommt natürlich auch, muss man ehrlich sein, daher, es werden deutlich weniger Halswirbelsäulenoperationen durchgeführt. Und die Möglichkeiten der operativen Therapie ist natürlich im Halswirbelsäulenbereich durch Cage, Prothese, Platte relativ beschränkt. Da hat man natürlich an der Lendenwirbelsäule mit dem normalen Entfernen des Bandscheibenvorfalls auch deutlich mehr Möglichkeiten. Aber tatsächlich sind es weniger Revisionseingriffe, die stattfinden. Was wünschen Sie sich denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Aufklärungskette, wenn Sie das immer wieder auch so hören mit den Punkten, die da so die Patienten mitbringen in die OP-Aufklärung, in die Gespräche?
Tatsächlich, eins der wichtigsten Anforderungen ist ein schlechter Begriff, aber sagen wir mal, der Wünsche ist, falls neurologische Ausfälle sind, doch frühzeitiger zu reagieren und weiterzuschicken. Nicht alles löst sich von alleine. Und im Bereich der Aufklärung sollte man das auch aufklären können, wovon man sehr viel Ahnung hat oder auch sehr häufig gemacht hat. Und tatsächlich gerade so Ausmaß der Operation, Komplikationsmöglichkeiten, Risiken ist immer gut dem Operator zu überlassen. Ich habe auch sehr viel orthopädische Eingriffe gesehen. Trotzdem traue ich mir nicht zu, da meine Meinung abzugeben oder auch die Komplikation und auch Erwartungshaltung wiederzugeben. Dann sage ich lieber bitte zum Kollegen, der Knie macht, lieber zum Kollegen, der Hüfte operiert, lieber zum Kollegen, der Schulter macht und lehne mich da nicht aus dem Fenster raus, weil einfach es, wenn man viele Patienten behandelt hat, hat man auch ein ganz anderes Augenmerk drauf.
Es ist ja tatsächlich auch so, wenn wir das richtig recherchiert haben, ist das bei Ihnen ja eine Kombipraxis, oder? Aus Orthopädie und Neurochirurgie.
Ja, also wir sind eine Praxisgemeinschaft und ich habe diesen Weg tatsächlich mit Absicht verfolgt, da ich auch beruflich genauso agiert habe. Ich war zunächst in einer neurochirurgischen Klinik und war dann als Neurochirurg in einer orthopädischen Klinik und fand die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen sehr spannend, zumal wir sehr viele Patienten haben, die vielleicht beides haben oder man vielleicht doch den Rat des anderen benötigt.
Für unsere Zuhörer ganz kurz. Der Unterschied zwischen Praxisgemeinschaft und Gemeinschaftspraxis ist, die Praxisgemeinschaft bedeutet, der Arzt, der eine Kassenzulassung hat, hat die für sich alleine. Und wenn der Kollege noch drin ist, dann ist der auch ein einzelner Arzt einfach nur mit in den Räumlichkeiten. Die teilen sich einfach nur die Räumlichkeiten. Eine Gemeinschaftspraxis ist dagegen wieder, zwei, drei Ärzte haben zusammen einen Kassensitz so gesehen und arbeiten aber auch alle in eine Kasse hinein und teilen sich das dann gemeinschaftlich je nachdem auf. Also das ist auch immer ganz wichtig und die Frage kommt auch immer öfters, ja, aber Ihr Kollege ist doch auch da, ja, aber der gehört, also der ist für sich selbst da in der Praxis und das ist ein komplett anderes Modell. Da bitte auch immer ein bisschen aufpassen beim Nachsehen. Aber ich finde das natürlich super. Ich befürworte tatsächlich solche interdisziplinären Zusammenarbeiten, weil es einfach in vielen Bereichen deutlich einfacher läuft. Jetzt kommen wir mal zu Ausblicken, Visionen. Unser Podcast heißt ja auch zwischen Visite und Vision. Und da können wir uns mal ganz entspannt zurücklehnen und sagen, was wünschen Sie sich denn, Herr Dr. Arashiri, für die Zukunft der Wirbelsäulenmedizin?
Jetzt fühle ich mich wie so ein Kleinkind kurz vor Weihnachten, das eine riesen Wunschliste schreiben möchte. Ich werde das mal kurz zusammenfassen, auf ein paar sehr, sehr kleine Aspekte. Eins, was uns gerade aktuell sehr beschäftigt ist, ist das Krankenhausverbesserungsgesetz und Krankenhausstrukturgesetz, wie man es auch nennen mag hier. Was da geändert werden soll, ich war vor 2 Wochen, waren wir auf einem Symposium, da wurde von einem Kollegen vorgestellt, wie es hier schon im NRW ist, weil da greift es schon, wie viele Abteilungen in welchen Bereichen schließen müssen, welche Weiterbildungen, die für junge Kollegen wichtig sind, da nicht mehr angeboten werden könnten, dass man vielleicht sehr zügig dann nachbessert und nicht nur auf paar Daten schaut, die irrelevant sind, sondern auch mal vielleicht klinische Daten heranzieht und auch für die Versorgung der regionalen Strukturen Augenmerk hat. Das ist sozusagen was alle betrifft und was medizinisch natürlich ein super Wunsch ist, dass wir die Basis schaffen, Daten sehr detailliert zu generieren, zu sammeln und dann mit Hilfe der KI, die uns ja wirklich sehr viel schon helfen kann, schon Prognostiken erstellen und auch vielleicht die Therapie und den Verlauf mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit voraussagen zu können. Und es geht ja in der Radiologie, funktioniert es ja schon besser, als wenn es rein menschlich geführt wird. Und ich bin mir sicher, dass wenn einfach die Daten und Fakten da sind und es wird dann über Hunderttausende, Millionen Daten, wenn es generiert ist, denn das ist nicht nur einfach die Meinung von einem einzelnen Arzt, der seit 10 Jahren Erfahrung hat, sondern von sehr vielen Tausenden, über tausende Patienten, dass wir da, sagen wir, den Verlauf vielleicht ein bisschen besser prognostizieren können und auch die Therapie dementsprechend anpassen können.
Herr Dr. Arashiri, was würden Sie denn Ihren Patientinnen gerne mitgeben für einen Tipp, für einen Ratschlag, gerade im Bereich der Halswirbelsäule?
Tatsächlich weniger mit den mobilen Geräten, wenn dann gerade halten. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von Verschleißkrankheit bei Jüngeren gesehen und es gab auch eine sehr interessante Studie, die röntgenbasiert, da hat man bei jungen Erwachsenen, 18- bis 20-Jährigen, gesehen, dass schon am Hinterkopf etwas Knochen anwächst durch die dauernde Fehlhaltung und Entzündungsreaktion zu Verknöcherungen führt, dass man da ein bisschen auch auf seinen Körper achtet und Prävention ist nach wie vor die beste Medizin.
Definitiv. Herr Dr. Arashiri, wir haben am Ende immer eine Frage, da dürfen Sie komplett einfach das sagen am Ende, was Ihnen sofort durch den Kopf ging, was sie da bewegt hat. Wir hören mal rein.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Schönster, schwierig, aber ein sehr schöner war, gerade im letzten Herbst, dass mir die Patientin kurz vor Weihnachten nochmal extra von sehr weit weg angereist ist und mir selbst gebackene Weihnachtsplatz dann mitgebracht hat und meinte, seit Jahren konnte ich nicht stehen, um zu backen. Jetzt konnte ich es wieder und die ersten Platzer kriegen Sie. Das fand ich sehr schön.
Herr Dr. Arashiri, danke für Ihre Ruhe, Klarheit und Menschlichkeit mit der sie heute durch ja dieses hochsensible Thema, wie wir schon gesagt haben, uns durchgeführt haben. Das war zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Bleibt aufmerksam, informiert und gut gestützt. Am besten nicht nur im Nacken.
Das war zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.